Wenn ein Staatsanwalt von aufblustertem Gehabe von zwei Kampfgockeln redet, dann kann es doch eigentlich nur um den bekanntesten Verbrecher von der Schweiz gehen. Der Brian Keller, oder früher bekannt als Carlos, hat sich mal wieder vor Gericht müssen verantworten. Wir fragen uns, ab wann kann man eigentlich sagen, dass Resozialisierung gescheitert ist und ist der Staat ewig dafür verantwortlich, dass man das muss machen? Über das reden wir im neuen Podcast von Nebelspalterinnen.
Pointiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Der Brian ist mal wieder vor Gericht gestanden. Cami, du hast den Prozess ein bisschen verfolgt. Was ist passiert und um was ist es gegangen?
Man kann sagen, dass das Bezirksgericht nicht eine einfache Aufgabe hatte. Und zwar hat man unter strengen Sicherheitsmaßnahmen den Fall von Brian Keller gegen den TikToker Scorp verhandelt. Ein Streit, der zuerst auf TikTok ausgetragen worden ist, hat schlussendlich zu einem tätlichen Angriff von Brian Keller geführt. Er versetzt dem Opfer einen Fußschlag ins Gesicht. Das Opfer fällt zu Boden. Daraufhin versetzt Brian weitere 5 Fußschläge. Das Opfer, das bricht sich das Jochbein, erleidet eine Gehirnerschütterung und Rissquetschwunden. Am Freitag ist dann das Urteil gefallen. Der Brian Keller wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu 3 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Sein Verteidiger ist mit dem Antrag für eine bedingte Strafe nicht durchgedrungen. Begründet hat man das eben mit der positiven Entwicklung von Brian, aber die Richter haben dafür keinen Anklang gehabt. Jetzt, ich habe den Prozess verfolgt. Es hat ja in diversen Medien wirklich Live-Ticker dazu gegeben. Und ich finde, es gibt spannende Momente in diesem Prozess, wo wir darüber reden. Und zwar das Erste, was mir aufgefallen ist, es ist ja so, dass der Brian Keller nicht vor Gericht erschienen ist. Jetzt ist die Frage, wieso? Und da gehen die Meinungen vom Staatsanwalt und dem Verteidiger auseinander. Der Staatsanwalt, er findet, man hätte den Brian vor sich selber schützen wollen. Man hätte eben gesehen, wie er auf Kritik reagiert. Und das hat man eben verhindern, dass man das sozusagen, dass der Richter das sieht. Der Verteidiger sagt, es geht dem Brian um die Zukunft. Er will nicht, dass alte Geschichten aufgebauscht werden. Eben, er fokussiere sich auf die Zukunft. Was meinst du dazu, Steffi?
Ja, here we go again, oder? Für all die, die die Geschichte mit dem Brian verfolgen, ist ja das ein mega Déjà-vu. Und ich habe einfach ein bisschen Vermutung und ich verstehe, dass wenn der Anwalt ihm hat gesagt hat, schau, es ist vielleicht gescheiter, wenn du nicht kommst, weil ich glaube, die Selbstbeherrschung von ihm ist relativ klein, was auch der Fall wieder zeigt.
Andererseits, als Strafverteidiger stelle ich mir doch vor, dass du die möglichst besten Bedingungen willst, ja, für deinen Mandant haben und ihn doch dazu zu bewegen, vor Gericht zu erscheinen, auch Reue zu zeigen in diesem Prozess und auch Verantwortung zu übernehmen. Das sind ja alles Sachen, die dann auch beim Urteil eine Rolle spielen, dass man das kann eben feststellen und dem Täter auch zugutehalten, wenn es um die Strafe geht. Aber dort hat man sich jetzt wirklich bewusst entschieden, dass er dem Ganzen ferngeblieben ist. Für mich auch irgendwo ein Anzeichen, dass man davon ausgegangen ist, dass seine Anwesenheit ihm nicht helfen in diesem Prozess. Gerade weil man eben das angesprochen hat von dem Temperament und sich nicht kontrollieren können, dass es da eben dann zu Ausartungen gekommen wäre, wo man gesehen hat, es zeigt ein gewisses Verhalten von Brian Keller.
Vielleicht, Gami, es ist ja um einen TikTok-Fall gegangen. Was ist da genau gegangen?
Für alle, vielleicht, die das nicht wissen, einfach kurz TikTok, das ist so eine App, wo man kurze Videos kann aufladen und der Brian hat einen TikTok-Account und dort ist es zu Auseinandersetzungen gekommen, verbal, zwischen eben dem Scorp und ihm. Und man sagt, dass dort halt eben, es ist zu Drohungen gekommen oder man hat eben Aussagen gemacht, dass man den anderen will verletzen, man will Blutflüsse sehen und. Und der Verteidiger sagt, es sei nur Show gewesen, die ganzen Äußerungen, es sei an Brian um die Reichweite gegangen. Gleichzeitig wird aber auch argumentiert, er hätte lediglich, und musste festheben, den Gefängnisslang gebraucht. Das heisst, vom Verteidiger, er sei halt im Gefängnis sozialisiert worden und darum würde er sich so ausdrücken. Es sei aber auch eine bewusste Übersteigerung gewesen und das müssen wir so nicht wörtlich fassen in dem Ganzen. Und für mich ist das ein Widerspruch in sich. Also entweder sagst du, hey, der kann sich gar nicht anders ausdrücken, das darf man nicht ernst nehmen. Oder du sagst, hey, das ist alles nur Show, er weiss, wie man zu Klicks kommt und provozieren gehört dazu. Es ist ein Social-Media-Game. So hat er die Aufmerksamkeit für sich. Für mich ein Widerspruch. Entweder oder.
Definitiv. Und ich glaube, hier für mich ist, auch wenn ich es nicht die bessere Argumentationslinie finde, aber glaubwürdiger, dass er Gefängnislänge braucht, weil er kennt ja gar nichts anderes. Er ist schon so viel Mal verurteilt worden, hat eigentlich sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht. Ja, wie willst du denn wissen, was wie wirkt? Nicht, dass es das besser macht, aber wie siehst du das?
Wäre ich jetzt, und das bin ich zum Glück nicht, Strafverteidigerin, wäre ich auch darauf gegangen zu sagen, er kann sich gar nicht anders ausdrücken. Und Schuld daran sei natürlich das System, das ihn inhaftiert hat und ihm nicht die Schulbildung gegeben hat, wo man dürfte erwarten. Aber auch das finde ich irgendwie wie eine schwache Argumentationslinie, dass man bei einem mehrfach verurteilten Straftäter, der so viele Therapien und Massnahmen hatte, kann dann sagen, er ist nicht so weit, dass er eingesehen hat, dass man auf Social Media eben am anderen nicht droht und nicht sagt, es muss Blut fliessen. Dass man das nicht eingesehen hat, ist natürlich auch irgendwie ein Hinweis darauf, dass ganz, ganz vieles in der Vergangenheit auch falsch gelaufen ist, dass wir so weit sind, dass es überhaupt immer noch zu diesen Ausdrücken kommt.
Definitiv. Und ich glaube, auf das können wir ja noch sprechen. Aber vielleicht noch kurz dazu, was eigentlich mit dem Opfer passiert ist. Weil der Anwalt sagt ja, er habe ja gar keine bleibenden Schäden davon getragen.
Der Verteidiger versucht das Ganze wirklich abzuspielen bei dieser Körperverletzung. Man stellt sich eben auf den Punkt, dass es keine bleibenden Schäden gegeben hat. Aber die Anwältin vom Opfer sagt, dass er aufgrund von dem Bruch, es war ein Jochbeinbruch, mehrere Platten im Gesicht haben, die permanent sind. Also da hat man definitiv etwas, das ein bleibender Schaden ist. Spannend finde ich auch, wie der Verteidiger argumentiert, dass es eben keine schwere Körperverletzung ist. Und zwar sagt er, dass der Brian lebensgefährliche Verletzung eben nicht in Kauf genommen hat. Wäre dem so, hätte er anders zugeschlagen.
Also, es ist schon auch ein bisschen eine wilde Argumentation, finde ich. Weil also, wenn Platten im Gesicht nicht bleibende Schäden und nicht schwere Körperverletzung ist, was ist es denn?
Das frage ich mich auch. Und argumentieren, dass er natürlich, oder wenn du sagst, dann hätte er anders zugeschlagen, wenn er wirklich die lebensbedrohlichen Verletzungen hätte wollen. Dann unterstellst du ja dem Mandant, dass er so kaltblütig ist, dass er genau kann unterscheiden kann, das ist ein einfacher Schlag oder das ist ein lebensgefährlicher Schlag, dass er das Wissen hat und dass er in dem Moment auch noch Kontrolle hat über das. Und in dem Moment kommen für mich ja wie Fragen auf. Weil was ja passiert ist, ist, dass der Brian Keller beim Opfer am 1. Morgen vor dem Haus auftaucht ist. Der war am Videos filmen draussen und dann hat er ihn ja geschlagen und auch noch geschlagen, als er am Boden gelegen ist. Und entweder müsstest du dann sagen, was ist vorher passiert? Hast du dort einen Auslöser gehabt, der ihn provoziert hat, dass er sich entschieden hat, ich gehe jetzt zu dem, ich fahre zu dem heim und ich schlage ihm eins ins Gesicht, was für mich sehr schlimm ist, oder wirklich das kalkulierte Verhalten, oder er ist so impulsiv, dass er gar nicht einschätzen kann, dass das jetzt etwas wird sein mit gravierenden Folgen. Finde ich eine ganz, ganz schwierige Argumentation. Wie in beiden Fällen ist dein Mandant nicht gerade, zeigt er sich nicht gerade im besten Licht.
Gut, ist natürlich noch schwierig. Ich meine, dass er ihn so zusammengeschlagen hat, ist Fakt. Und irgendwie das noch zu beschönigen, ja, braucht ein bisschen Fantasie. Und ich glaube auch hier, der Brian hat vieles, aber sicher keine Kontrolle, was, glaube ich, sein ganzes Leben ein bisschen zeigt. Und auch der Fall hier. Darum könnte ich mir vorstellen, dass das sicher Überforderung war. Aber ich meine, mit Überforderung umgehen gibt viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, zuschlagen sollte nie eine Option sein, außer du wärst die. Und ich glaube, das war in dem Fall sicher nicht der Fall gewesen. Was war denn der Grund für diese Tat gewesen?
Ja, die Überforderung ist gerade richtige Stichwort. Und zwar hat der Verteidiger argumentiert, dass die Handlungen vom Scorp, also das, was vorher passiert ist, auch die Provokationen online, das hätte eben der Brian überfordert. Und er hätte eben nicht aus Lust und Laune zugeschlagen. Er hätte einfach keinen anderen Weg gesehen, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Finde ich auch irgendwo ein Armutszeugnis, dass du eben einen Täter hast, der schon so viel Therapie gemacht hat und bis heute nicht gelernt hat, dass man mit Provokationen kann anders umgehen kann, als beim anderen vor der Haustür auftauchen und ihm eins reinzuschlagen und sogar noch reinzuschlagen, wenn er am Boden liegt. Ganz, ganz, ganz schwierig für mich.
Sehr schwierig. Und die Richter haben ja das auch schwierig gefunden und darum nicht zu knapp 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Es ist einfach so, dass die noch nicht ausgesprochen ist, weil er noch andere Verfahren hat und man die noch abwarten.
Genau, es ist er bleibt für den Moment auf freiem Fuß. Das ist auch das, was sein Verteidiger hat wollen. Er hat ja eine bedingte Haftstrafe wollen. Das mit der Begründung, dass man, und das finde ich auch sehr haarsträubend und fast leicht auch schon Affront gegenüber einem Opfer, dass mit einer unbedingten Haftstrafe, dass man den Fortschritt zunichte machen würde, den er jetzt in der letzten Zeit mit der Therapie gemacht hat. Er hat nämlich einen Sozialhilfemitarbeiter bekommen, der ihn coacht, der ihn begleitet, sogar mit ihm zusammen kocht. Und zu argumentieren, ja, also er hat den anderen niedergeschlagen, aber er ist jetzt im Fall ein Netter, darum wäre es mega schlimm, wenn wir ihn jetzt ins Gefängnis tun, finde ich einen Affront gegenüber dem Opfer, das so zu argumentieren, weil man steht immerhin, muss Verantwortung übernehmen für seine Taten.
Ich fände es eigentlich noch cool, jemanden zu haben, der mit einem kocht. Vielleicht, ich kann nicht so gut kochen, wäre vielleicht mal noch etwas, aber der selbstständige Mensch in der Schweiz hat wirklich ein Anrecht auf einen Coach. Und vielleicht ist das da hier ein guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen auf einen Brian zu schauen. Woher kommt das alles eigentlich? Was ist sein Lebensweg bis jetzt? Er ist knapp über 30, aber hat schon sehr ein grosses Portfolio, wenn man dem so sagen kann. Er ist geboren in Paris. Und ist dann nachher, weil sein Vater joblich bedingt in Zürich war, nach Zürich gekommen und ist ab 10 eigentlich immer wieder im Konflikt mit der Justiz gewesen. Er ist in relativ jungen Jahren, mit 11 und 12 ist er lang im Gefängnis gewesen, weil er dann verurteilt, oder man hat gemeint, dass er eine Brandstiftung hat begangen, wo er rausgekommen ist, dass er es nicht gemacht hat. Ist er das erste Mal hinter Gitter gewesen. Er ist in vielen verschiedenen Familien in der Schweiz und in Italien gsi und wirklich immer umgeschoben worden. Sehr ein hyperaktives Kind. Und mit 17 ist er dann schon 34 Mal verurteilt gsi und ist nachher in ein Resozialisierungsprogramm gekommen. Und dort war der Punkt, wo er eigentlich schweizweit bekannt worden ist. Aufgrund von einer Dokumentation vom SRF über einen Jugendanwalt Gürber ist ausgekommen, dass er in einem Programm drin ist, das 29'000 Franken pro Monat kostet für die Resozialisierung. Und dort inbegriffen war eine eigene Wohnung, ein persönlicher Betreuer, Kampfsporttraining und intensive psychologische Betreuung. Und das Ganze ist nachher in die Medien gekommen und ziemlich gross aufgebauscht worden. Und entsprechend ist auch die grosse Empörung enorm war, warum das so unglaublich teuer ist. Die Regierung hat nachher Konsequenzen gezogen. Man hat das Programm abgebrochen und ihn wieder in Einzelhaft gesteckt. Man muss vielleicht da noch dazu sagen, der Brian war schon ziemlich früh immer in Isolationshaft gewesen, aufgrund von eben Gewaltpotenzial. Er war auch in psychischen Anstalten, wo er unter anderem auch Fixierungen hat erlebt und sehr medikamentös behandelt worden ist. Und dieser Fall hat seitdem schweizweit Schlagzeilen gesorgt. Das Bundesgericht hat dann auch gesagt, das sei nicht in Ordnung gewesen, dass man das Programm hat abgebrochen, das sei nur passiert aufgrund von medialem Druck.
Und da, Steffi, weiss ich, dass unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen, wenn es um die Rolle der Medien gerade in diesem Fall geht. Es ist wirklich, also es ist eine Medienberichterstattung gewesen, über eine sehr lange Zeit und es hat Konsequenzen ja auch gehabt, dass man den Zürcher Jugendanwalt, eben den Hans-Oli Gürber, dass man den hat eben entlassen, wenn ich richtig bin. Konservative Parteien, die haben Konsequenzen gefordert und man hat sich natürlich im Kanton Zürich auch aufgrund von dieser negativen Berichterstattung dann ja ein bisschen beugt. Für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, haben die Medien da einen Fehler gemacht und wenn ja, was für einen? Und ich finde es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Aber Steffi, ich lasse zuerst dich. Du darfst zuerst loslegen.
Also, als ich die Geschichte von Brian für die Vorbereitung von dieser Folge gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass eigentlich der Blick sehr eine tragende Rolle hat gespielt. Er hat eigentlich am Ende des Tages entschieden, was passiert mit dem Brian. Und die Diskussion ist jetzt mal losgelöst davon, ob das Resozialisierungsprogramm gut oder schlecht ist oder ob die Zahl zu hoch ist oder zu tief. Ich habe es einfach krass gefunden, wie viel Macht hier die Medien hatten, in welche Richtung das eigentlich das Schicksal von einem Häftling geht. Und das ist mir schon öfters aufgefallen, auch in anderen Strafprozessen, dass der mediale Druck zu diesen Angstentscheiden hat geführt, wo ich finde, wenn man sich vielleicht dreimal nochmal hat überlegt, super wäre hergekommen und gesagt, wir schauen das an, wir analysieren und aus diesen Gründen kommen wir zu dem Schluss, fände ich besser. Weil wir haben es in Corona-Zeiten gesehen, oder? Am Schluss hat der Blick gesagt, welche Massnahmen das getroffen werden. Und das finde ich eben schon noch krass. Und gerade so in so Strafprozessen finde ich das eben ehrlich gesagt nicht immer richtig. Weil die ganze Wahrheit weiss man meistens nicht.
Ich sehe die Rolle der Medien da ein bisschen anders, oder? Wir müssen uns ja als vierte Gewalt wahrnehmen, oder? Wir sind der Watchdog. Unsere Aufgabe ist zu überwachen, was macht unsere Regierung. Und zu dem gehört natürlich auch die Justiz. Und man kann sicher über den Stil vom Blick streiten. Das ist für mich wie ein anderes Thema. Aber da hat er in dem Sinn seine Aufgabe erfüllt, oder? Man hat einen Straftäter gehabt, der wegen Messerstecherei verurteilt worden ist. Er hat ja jemandem im Tram das Messer zweimal in den Rücken reingerammt. Und was hat man gemacht? Man hat den ja mit dem Sondersetting in dem Sinn versucht zu resozialisieren, wo auch der Kampfsport drin ist. Ich meine, sorry, wenn du die Geschichte als Journalist hast, es ist ein Lehrbeispiel, wie du eine dramatische journalistische Geschichte kannst schreiben. Besser kannst du es gar nicht haben. Du hast so eine hohe Fallhöhe, du hast einen Täter, du hast eine Resozialisierung, der Täter ist wegen Gewalt verurteilt und dann gibst du im Kampfsport Training und das kostet noch ein Heidengeld. Das Opfer hat ja bis zu dem Zeitpunkt noch keine Entschädigung ja bekommen. Also es ist die perfekte dramatische Story. Aber der entscheidende Punkt ist schon, dass man da seine Aufzüge gemacht hat und die Regierung hat sich verantworten für das Sondersetting, dass man da auch das Geld ausgegeben hat. Es ist auch gegenüber den Steuerzahlern natürlich eine gewisse Frage drin gewesen. Aber für mich hat man dort die Aufgabe wahrgenommen, die man als Medien hat.
Da bin ich mit dir einverstanden, oder? Dass du das publik machst, auf jeden Fall. Die Frage finde ich einfach immer, wie fest gestaltet ist eine Hexenjagd daraus? Das Thema wird mich wohl das Leben lang verfolgen. und wie fest machst du es nachher für die Klicks? Oder wie tatsächlich geht es dir wirklich um die Sache? Und ich möchte jetzt hier einen Blick nicht unterstellen. Es ist, wie gesagt, richtig gewesen, dass man das hat abprangert. Aber gleich, gewisse Prozesse nehmen einen anderen Verlauf aufgrund von der Medienberichterstattung. Aber dort finde ich eigentlich nicht mal die Medienberichterstattung. Die Verantwortlichen, sie machen ihren Job. Aber wie die Regierung damit umgeht. Weil sie haben eine Angst und denken, oh nein, meine persönliche Karriere ist jetzt in Gefahr und treffen irgendwelche Entscheide, die nachher auch nicht nachhaltig sind. Ich meine, was ist nachher mit ihm passiert? Er war wieder in Einzelhaft und hat gleich irgendwie wieder Coachings bekommen und so weiter. Man hat es jetzt einfach ein bisschen versteckter gemacht, aber sich nie gross dazu geäussert oder gesagt, hey, schaut, das hätten wir auch günstiger machen können, das wäre auch günstiger gegangen, aber es braucht es deswegen und deswegen.
Ich finde, dort, wo man Kritik anbringen kann, ist vielleicht bei SRF, oder? Es ist ja wirklich nur aus dem Kontext der SRF-Doc, wo ja gar nicht um den Brian gegangen ist, sondern eben um den Jugendanwalt. Und da kann man doch im Nachhinein die Frage stellen, ist das richtig gewesen, dass man den Brian so exponiert mit dem Sondersetting im Rahmen von dieser Doc, oder? Hat man da nicht einen Fehler gemacht? Und ich weiss ja nicht, wer dem zugestimmt hat. Ist das, ob man da wirklich richtig beraten war von der Jugendanwaltschaft, zu sagen, hey, das tun wir öffentlich machen in einer Doc. Auch, dass er zugestimmt hat, dass er über ihn so berichtet wird. Da könnte man eine gewisse Kritik anbringen, dass man sagt, da hat man sich nicht genug Gedanken gemacht über die möglichen Konsequenzen. Aber man hat ganz klar müssen damit rechnen, dass wenn das so rauskommt, vor allem mit dem Betrag, dass das wird riesen Wellen schlagen. Eventuell hätten wir es so machen müssen, wenn wir wirklich sagen, okay, wir müssen Zurückhaltung üben für den Brian, weil er ist ja gar nicht der Hauptprotagonist von dieser Doku, dass man ihn komplett anonymisiert. Man hat ja dann trotzdem eine sehr persönliche Berichterstattung gehabt, zwar noch unter dem Namen Carlos, aber es ist um einen konkreten Fall gegangen und man hat es nicht verallgemeinert, hey, es gibt so Sondersetting, wo man das und das macht, sondern hat ihn sozusagen mit dem Sondersetting vorgestellt. Wäre eine Möglichkeit gewesen.
Absolut. Und ich glaube, auch da hat die Jugendanwaltschaft eine grosse Verantwortung. Weil sie haben sich entschieden, das bringen wir. Oder? Da hat SRF ja nicht mal gross dazu etwas wahrscheinlich gesagt. Ich meine, das würde ich auch ja sagen als Journalist, wenn mir gesagt wird, hey, das ist unser Fallbeispiel. Es ist das extremste Fallbeispiel, das sie wahrscheinlich nehmen können. Er zeigt, wo unser System Grenzen hat. Aber auch da finde ich, wenn so hohe, also so grosse Beiträge, das muss ja alles verhältnismäßig sein. Das hätte man vielleicht auch mal noch aufzeigen können. Und dann wäre rausgekommen, es wäre nicht verhältnismässig gewesen. Und dann ist der richtige Schritt, um zu sagen, hey, hallo, was macht eigentlich unsere Regierung da?
Ich würde sagen, gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter auf die politische Ebene, wo um das Ganze herum ist. Und die Frage ist ja für mich, die sich so ein bisschen stellt beim Brian, wenn man sich das anschaut. Man hat ja immer auf Resozialisierung gesetzt. Immer mit Therapien, Coaching, Sondersetting und. Und trotzdem sind wir jetzt da, dass wir das Urteil haben. Es sind noch zwei andere Verfahren hängig. Gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo man auch als Gesellschaft muss sagen, bei gewissen Straftätern ist die Resozialisierung einfach gescheitert? Was meinst du? Kann man das als Gesellschaft sagen? Es gibt einen Moment, wo wir das akzeptieren müssen.
Ich habe da ein bisschen mit einer klaren Antwort. Weil, wieso? Grundsätzlich muss sich eine Gesellschaft mal entscheiden, wollen wir Resozialisierung oder einfach nur Vergeltung? In jedem Fall ist es eine Frage, können wir uns das leisten? Was ist teurer? Das ist nämlich auch immer eine Frage, oder? Und wenn du sie wieder zurück kannst sozialisieren in der Gesellschaft, ist das am günstigsten. Aber ich finde in dem Fall, sorry, ist doch Hopfen und Malz verloren. Es tut mir mega leid. Aber er hat in seiner ganzen Laufbahn wenig Bildung dürfen geniessen, weil er halt immer im Gefängnis war. Und dann noch viele Einzelhaft. Wie hätte er jemals erfahren können, wie ein normales Leben in Anführungs- und Schlusszeichen funktioniert? Also, der muss ja nicht mal resozialisieren, sondern erst sozialisieren. Und das funktioniert nicht, weil er irgendwie die einzige Sprache, die er kennt, ist Gewalt. Und mit einer kurzen Zündschnur. Wie? Und da ist dann halt schon die Frage, Was wollen wir uns das kosten? Oder was machst du mit so jemandem? Was findest du?
Es ist sicher ganz schwierig, dass man sagt, es gibt wie einen fixen Zeitpunkt, oder, wo man das akzeptieren müsste, dass die Resozialisierung ja gescheitert ist. Oder? Aber irgendwo muss man ja auch an die Interessen von der Öffentlichkeit denken, auch von den Steuerzahlern. Und man muss das für mich auch so ein bisschen abwägen zueinander, oder? Weil jetzt trägt die Allgemeinheit die Kosten von dieser Resozialisierung. Ich will gar nicht wissen, was das von A bis Z beim Brian Keller bis jetzt schon gekostet hat, total, all die Massnahmen, die man ergriffen hat. Aber irgendwo ist ja auch ein öffentliches Interesse daran, dass man sparsam mit den Steuergeldern umgeht. Und dazu gehört auch zu reflektieren, wann lohnen sich Resozialisierungsmassnahmen nicht mehr, wann ist es einfach Geldverschwendung. Wie für mich ist es natürlich schon ein Affront gegenüber einem Bürger, dass du einen Täter hast, der immer wieder straffällig wird. Es wird immer wieder Geld investiert für die Resozialisierung. Dass man sich dann fragen kann, ist irgendwann mal nicht genug und man akzeptiert das so, finde ich, ist ein legitimer Punkt. Aber ich habe Angst, dass alle Juristen, die diesen Podcast hören, mir sagen, Gami, du sagst schon etwas ganz unmöglich. Man muss immer die Resozialisierung vor Augen haben. Dann bitte schickt mir eure Argumente. Aber als Bürgerin habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass man da irgendwann mal sollen, ja, wir sollen Abwägung vornehmen in dem Ganzen.
Manchmal habe ich aber das Gefühl, ich meine, der Fall ist ein Extremfall. Das ist ja nicht der durchschnittliche Straftäter. Gehe ich jetzt mal davon aus, hoffe ich, weil wenn uns jeden 29'000 Franken im Jahr kostet.
Im Monat?
Ja, im Monat, im Monat, noch viel schlimmer. Dann sehe ich den Schuldenberg für die nächste Generation als immens, weil wir auch immer mehr Straftäter haben. Aber ich glaube, der spezielle Einzelfall, habe ich manchmal auch ein bisschen das Gefühl, ist vielleicht manchmal auch ein bisschen ein Wiedergutmachungsversuch, weil in jungen Jahren, behaupte ich jetzt mal, da auch viel versichert worden ist. Oder wenn man unschuldig im Gefängnis gelandet ist, was immer wieder passieren kann, was nicht das Ziel ist, aber es passiert, dann hat das tiefergehende Fußabdrücke, sage ich jetzt mal. Und vor allem schon so als Kind habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch ein Versuch vom Staat, hier wieder etwas gut zu machen, was absolut nicht funktioniert.
Ich bin bei dir, dass man kann sagen, wenn der Staat natürlich einen Fehler macht, dann muss er den wieder gut machen. Und er muss auch dafür sorgen, dass der Fehler nicht mehr passiert. Jetzt beim Brian finde ich schon noch etwas Spezielles. Es ist immer so ein bisschen für mich der Gedanke von der Täter-Opfer-Umkehr. Und man kommt immer sehr schnell zum Schluss, der Staat ist die Schuld, dass er so ist. Es gibt sicher eine Mitschuld, aber wenn wir grundsätzlich diskutieren, ich glaube, es ist an den Straftätern, eine Leistung für die Resozialisierung zu erbringen und auch die Verantwortung übernehmen, wenn die gescheitert ist. Ich finde es immer sehr schwach, wenn man den Staat dafür verantwortlich macht oder den Gedanken hat, der Staat ist für die Resozialisierung verantwortlich und dafür, dass sie gelingt. Der Staat hat begrenzte Mittel, um das durchzusetzen. Wir müssen als Gesellschaft darüber reden, was das sein soll, eben wie man das bei dem Sondersetting beim Brian damals gemacht hat. Man hat gesagt, man will nicht so ein Sondersetting. Das will man sich nicht leisten. Aber irgendwo ist für mich auch eine Bringschuld da beim Straftäter und die muss sehr, sehr hoch sein, selber zu der Resozialisierung beizutragen. Der Staat kann Mittel zur Verfügung stellen, aber er kann nicht alleine dafür verantwortlich machen, dass, wenn etwas natürlich wie die Resozialisierung in dem Fall nicht gelingt.
Bin ich eigentlich bei dir. Ich finde auch, dass man vor allem jetzt ihn mehr in die Verantwortung muss ziehen. Schließlich hat man ja alles gemacht. Ich meine, es sind ja fast keine Möglichkeiten mehr da. Es ist ja eigentlich erschöpft. Was machst du jetzt mit dem? Und ich finde, er hat auch so gewisse narzisstische Züge, wenn man das jetzt aus küchenpsychologischer Sicht beurteilen kann. Sehr auch öffentlichkeitsaffin, eben ich bin das Opfer und so weiter. Das mag bis zu einem gewissen Grad stimmen, aber die Opferposition ist nicht für alles eine Entschuldigung. Insofern finde ich, hat der Staat eine Verantwortung für die Resozialisierung, weil es so im Interesse ist von der Öffentlichkeit. Weil wenn du jemanden wieder in die Gesellschaft kannst, zurückführen, ohne dass er rückfällig wird, ist das das Günstigste und das Beste, was passieren kann. Aber das ist in diesem Fall nicht der Fall. Darum ist halt ein bisschen für mich die Frage, ob du nicht, anstatt immer pipäperlen und darüber reden, also ich meine, der lacht sich doch ins Fäustchen, wenn man mit ihm immer wieder darüber redet, hey, das ist in diesem Fall nicht okay gewesen und so weiter, wenn er doch nur das kennt.
Ich habe einfach immer die Hoffnung gehabt, dass für so Männer wie der Brian so Therapien die grösste Strafe sind. Das ist irgend so ein linker Birkenstock-Pädagog, der dir jetzt etwas beibringen will, jede Woche, wo du mit dem zusammenhocken und über deine Taten reden musst. Das einfach muss eine Tortur sein. Ich habe immer gehofft, das wäre so ein bisschen eine der grösseren Strafen, die trifft, aber vielleicht täusche ich mich ja auch da, und wie du sagst, die lachen sich ins Füßchen und hocken einfach ihre Stunden ab und es ist gar keine Qual. Aber trotzdem, für den Brian sehe ich langfristig nur wenig Chancen, dass da eine Sozialisierung stattfinden kann. Weil was wird das nächste kommen? Wir haben schon angetönt, aber die Strafe wird aktuell noch nicht vollzogen. Es ist ja ein Zwischenstritt. Es ist auch bekannt worden, dass der Anwalt von Brian Keller das Verfahren wird weiterziehen. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und weil am Obergericht noch zwei frühere Strafverfahren hängig sind, wird das Obergericht dies mit dem sozusagen zu einem zusammenfassen. Und voraussichtlich nächstes Jahr wird dann eine Gesamtstrafe verhängt. Und was ist jetzt die Perspektive? Er hat jetzt 3 Jahre und 9 Monate. Vielleicht kommt noch etwas oben drauf von diesen anderen zwei Verfahren. Und dann fangen wir in 6 Jahren wieder bei absolut null an. Oder vielleicht täusche ich mich auch komplett und es wird sich etwas ändern in diesen Jahren. Ich habe leider eher ein negatives Bauchgefühl, dass da sich langfristig etwas ändern kann. Es würde einfach mal damit anfangen, dass vielleicht, wenn es um die Zukunft geht von Brian Keller, dass man vielleicht nicht auf Boxkampf setzt mit dem, wo man ins Gefängnis kam, wie man andere verprügelt hat oder runtergestochen hat, sondern dass man einen Weg eingeht, der eine stabile Zukunft bieten kann, eine eigene Wohnung, ein Leben, das man selber finanzieren kann. Das sollte das Ziel sein. Aber eben, Bringschuld liegt ganz klar nachher aus meiner Sicht bei ihm und nicht der Staat und nicht die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, sondern er.
Ich bin bei dir. Ich habe aber einfach noch ein kleines Aber aus Sicht von der Realität, so wie ich sie sehe. Ich finde einfach, seine Perspektive ist ziemlich tragisch. Ich sehe nicht, welche das er hat. Er kommt jetzt nochmal wahrscheinlich ins Gefängnis für eine ziemlich lange Zeit. Sicher wieder in Einzelhaft wahrscheinlich mit entsprechenden Sicherungsmassnahmen und wieder mit dem gleichen mit Therapiestunden und so fort. Es hat bis jetzt nichts gebracht. Ich weiss nicht, wieso dass das jetzt etwas bringen soll. Vielleicht täusche ich mich auch da. Ich frage mich einfach, ein bisschen, ob du diesen Leuten nicht irgendwie einen Sinn im Leben sollst können vermitteln können und bei ihm auch, wie er seine Gewalt kann kanalisieren kann. Ob jetzt eine Profi-Box-Karriere das Richtige ist, sei mal dahingestellt. Ich sehe aber irgendwie auch nicht, wie er normal eine Lehre möchte bestreiten möchte, wenn er so eine kurze Zündschnur hat. Ja, das ist für mich die Frage, finde ich, aber irgendwie geht manchmal oft auch vergessen, dass ich das Gefühl habe, dass wenn jemand einen Sinn im Leben hat, sich vieles auch bessert und eine Perspektive hat. Weil das ist auch bei uns so. Wir sind ausgeglichener, wenn die für uns klar ist. Und ich glaube, die sollte man ihm irgendwie geben können. Er sollte darauf kommen, was er braucht. Und ich finde auch da, sollte irgendwie der Staat vielleicht nachher sagen, «Look, du hast jetzt die Perspektive, kämpf für die. Und wenn es nicht funktioniert, ist die fort.»
Das sind perfekte Abschlussworte.
Und so schließen wir auch diesen Fall mal für einen Moment. Und sind für euch wieder nächsten Dienstag am Morgen um 6 Uhr da. Wir freuen uns auf euer Feedback. Was haltet ihr eigentlich von diesem ganzen Fall? Seid gespannt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.